Guten Abend. Ich freue mich hier zur Fastenzeit, was von mir geben zu dürfen. Neben großartigen wenigen Kolleginnen und Kollegen, aber umso mehr freue ich mich. Also ich beginne mit meinem Referat über Sucht und Krank. Ich bin gebeten worden, und das ist die Vorgabe, dass ich meinen Conflict of Interest bekannt gebe zu der Thematik. Das sind zum einen, weil ich über Begleiterkrankungen sprechen werde, die im Suchtbereich sind. Das ist Takeda und Camurus. Dann für alle Interessierte weise ich auf ein Netzwerk hin, das heißt Neurotorium. Das ist eine philanthropische Organisation, die sich mit dem Gehirn und Erkrankungen des Gehirns beschäftigt. Und wer immer sich interessiert für pädagogisches Erziehungsmaterial, also eigentlich Educational Material, das ist eigentlich Erziehung, klingt sehr komisch, über Weiterbildungsmaterial, das sind alle Erkrankungen des Gehirns, also von Depression über Epilepsie bis hin zur Suchterkrankung abgebildet. Und dann bin ich noch im wissenschaftlichen Beirat dieser europäischen Agentur, die heißt EUDA, das ist die Europäische Agency for Drug Activities in der Europäischen Union. Jeder, der heute Zeitung gelesen hat, hat gefunden, dass die Wastewater Analysis wieder ausgewertet wurde, seine Analyse vom Abwasser, die immer über eine Woche pro Jahr in vielen Ländern gemacht wird, und so auch in Österreich in mehreren Städten, und jetzt weiß ich überhaupt nicht, ob Kufstein eine Stadt ist, aber es verwundert immer, dass in Kufstein der höchste Kokainkonsum in Österreich ist. Also finde ich ganz interessant. Also ich habe auch die Anfänge erlebt, wo man gesagt hat, das muss irgendwie eine Fehlevaluation sein. Davon gehe ich nicht aus, weil es ein ziemlich konstantes Ergebnis über die letzten Jahre ist. Man kann sich überlegen, was der Grund ist, weil München liegt tiefer, Innsbruck liegt tiefer, Südtirol liegt tiefer. Also vielleicht liegt es auch an den vielen pädagogischen Einrichtungen, die in Kufstein sind, aber es ist immerhin interessant für Österreich. Und Wien freut sich immer, dass Wien nicht auf der Spitze ist. Ja, die Fastenzeit. Ich habe das ein bisschen mir angeschaut. Das ist die vorösterliche Bußzeit der Westkirche. So findet man das. Nachdem ich aber nicht der christlichen Glaubensgemeinschaft angehöre, bin ich nicht so vertraut damit. Aber ich habe auch dazu geschrieben, wir haben ja das Schlagwort Longevity. Das ist, dass es geht nicht nur darum, älter zu werden, sondern auch, dass wir möglichst lange gesund und fit bleiben. Und in diesem Kontext würde ich sagen, unabhängig von der religiösen Zugehörigkeit, schließen sich immer mehr Personen, zumindest auch in meinem Bekanntenkreis, an und beginnen entweder Dry January oder Dry February oder überhaupt länger und zu fasten. Und es ist gut für die Leber, man hat einen besseren Schlaf, man bekommt eine schönere Haut. Und die Vorteile beim Verzicht auf Alkohol speziell sind ja bekannt, und meistens geht es um Verzicht von Alkohol und den Verzicht auch von Kohlenhydraten. Und es ist sicher gesundheitsfördernd. Zu Longevity gehören aber noch andere Faktoren wie Fitness dazu und insgesamt würde ich sagen, so eine Lifestyle-Veränderung. Lifestyle-Veränderungen, wie zum Beispiel in Skandinavien und in den ganzen nördlichen Ländern es uns vorgelebt wird. Also es ist nicht eine singuläre Sache. Wenn ich jetzt den Alkohol hernehme von Schweden, Alkohol wird zum Beispiel ziemlich massiv besteuert. Darum ist der Pro-Kopf-Alkoholkonsum auch geringer, deutlich geringer als bei uns. Also es sind mehrere Maßnahmen. Es ist auch in Norwegen, wo ich längere Zeit die Vorsitzende vom Research Council war, da kommt man nicht in die Mensa oder geht essen und man hat das Brot dort stehen, sondern es ist der Salat frei. Also das ist so eine Longevity, würde ich sagen, umfasst einen sehr breiten Bereich, der als Schlagwort bei uns angekommen ist, aber noch nicht umgesetzt ist. Und letztendlich, weil ich mir denke, hier im Haus der Gesellschaft der Ärzte sind viele Medizinerinnen und Mediziner dabei. Es geht auch, dass in Österreich einmal der Weg von der Kurativmedizin in die Remunerierung der Präventionsmedizin umgesetzt werden muss. Jetzt bin ich hier eingeladen, um Sucht und Fastenzeit zu besprechen. Ich habe mit einem Kollegen vor einem Jahr ein Buch geschrieben zum Thema Sucht. Sucht ist gesellschaftspopulistisch das Schlagwort. Im Bereich der Mediziner, Medizinerinnen sprechen wir davon der Substanzgebrauchsstörung. Ich nehme an, es ist den meisten zwischenzeitlich bekannt, dass das Ganze sich in diesem Bereich im Gehirn abspielt, im sogenannten mesolimbischen System, mit Projektionen an den präfrontalen Kortex und an den orbitofrontalen Kortex. Nämlich hier finden die Neurotransmitter oder Neurochemistry Misregulation statt. Und dass wir das auch wahrnehmen, muss das auch projiziert werden in den präfrontalen Kortex und in den orbitofrontalen Kortex. Und das, kann man sagen, ist völlig ident, also was sich hier abspielt, das ist völlig ident von den substanzgebundenen Suchterkrankungen bis hin zu den nicht substanzgebundenen Suchterkrankungen. Und auch, sage ich jetzt gleich, dass diese Phänomenologie von meinem Kollegen, der jetzt dann als nach mir sprechen wird, von diesen GLP-1-Agonisten, Glucagon-Agonisten, wir haben natürlich auch entsprechende Rezeptoren dort. Und das finde ich immer ganz spannend, dass die Medizin eigentlich primär sich da an Endokrinologen auch oder an Stoffwechselexperten, Expertinnen gerichtet hat, während natürlich das Suchtverhalten ein viel komplizierteres ist. Und ich bringe jetzt da ganz gerne ein Beispiel, das ist mit Nikotin. Sie werden das wissen, dass vor 20 Jahren, würde ich sagen, hat man in Österreich auch ein Medikament eingeführt, der sogenannte Bupropion, wo man irgendwie, was über die Erhöhung des Dopaminspiegels geht, letztendlich Standards gibt, wie die Nikotinentwöhnung einfacher und erfolgreicher vonstatten gehen kann. Interessanterweise hat die Firma Pfizer, war das damals, das in die Pulmonologie gegeben, weil sie sich gedacht haben, aha, gut, also das Rauchen schädigt die Lunge. Wir alle wissen natürlich, dass das Rauchen nicht nur die Lunge schädigt, sondern sämtliche Organe schädigt. Ich rede jetzt von Zigarettenrauchen. Und eigentlich das Zentrale, die Fehlschaltungen, die Fehlregulationen im mesolimbischen System sind. In Österreich ist diese Einführung dieses Bupropion kläglich gescheitert, weil natürlich Internisten und speziell, sage ich jetzt, also in dieser Differenziertheit wie Pulmologen, die sind andere Verabreichungen von Medikamenten gewohnt. Ja? Also was kommt da meistens hin, wenn es hoffentlich nicht ein Karzinom ist, sind das irgendwelche infektiösen Erkrankungen und Gott sei Dank, diese Medikamente wirken rasch und schnell. Aber unsere Medikamente in dem Bereich wirken über Blutspiegelerhöhung und auch über Verhaltensveränderung. Das heißt, das ist ein viel langwirkender Prozess. Und das ist meines Erachtens in vielen Bereichen ein großes Problem, dass die Industrie in ihren eigenen Silos denkt in Österreich und dann irgendwelche Sachen völlig fehlplatziert. Und darum ist es auch in Österreich nie so wirklich ein Erfolg geworden, Bupropion zur Nikotinentwöhnung zu geben, während in anderen Ländern das ein Erfolgsmodell ist. Wie muss man sich das mit der Suchterkrankung vorstellen? Also ich verweise jetzt darauf, wir haben hier das mesolimbische System wieder, ja, was Sie vorher gesehen haben, mit den Projektionen zum präfrontalen und zum orbitofrontalen Kortex. Und Sie haben hier der Versuch, es im mesolimbischen System zu einzelnen Arealen zuzuordnen mit den Schaltkreisen. Und wenn man jetzt zum Beispiel von uns ausgeht, wo ich davon ausgehe, wir sind nicht suchtkrank und wir vielleicht, weiß nicht, Einzelne halten vielleicht die Abstinenz in der Fastenzeit, andere werden vielleicht auch gelegentlich was trinken oder doch Kohlenhydrate essen, dann haben wir die Situation, dass wir so ein Suchgedächtnis haben. Wir wissen, wie ein Hamburger ausschaut oder die Suchtkranken wissen, also wie eine Line ausschaut. Und dann hängt es natürlich ab von irgendwelchen, in der Wissenschaft spricht man von Salience, von Rahmenbedingungen. Wenn man entspannt ist, dann denkt man sich, okay, na, eigentlich habe ich erst um 18 Uhr eine Schaumrolle gegessen oder ich brauche jetzt überhaupt nichts essen. Und dann habe ich eine Überlegung, nämlich es geht zu einem funktionierenden präfrontalen Kortex, der das wahrnimmt und in die Überlegungen mit einbezieht. Und dann ist die Überlegung da von Gesunden, soll ich das jetzt nehmen oder soll ich das jetzt nicht nehmen? Und dann ist ein, wenn ich schon irgendwie gesättigt bin, und es gibt ja übrigens ja auch Leute, die Heroin, Kokain, und wir alle wissen, dass der Großteil konsumiert Alkohol, ohne tatsächlich abhängig zu werden, dann hat man trotzdem ein gesundes, funktionierendes Kontrollsystem und dann soll man das jetzt konsumieren, dann ist die Ampel auf Rot, nein, eigentlich brauche ich es nicht. Und das ist so, das ist der Regulationskreis, der pathologische, wenn man jetzt suchtkrank ist. Ja, da sind die Schaltsysteme ganz anders. Da ist einfach das Gedächtnis riesengroß und wenn irgendjemand, der suchtkrank ist und esssüchtig ist und zur Pille oder zum Spar, um beide Anbieter zu nennen, geht und eine Creme Fraiche dort sieht, sieht er schon die Creme Caramel und dann bumm, los geht's. Ja? Also das sind verschiedene Möglichkeiten, die in einem Fehlkreislauf da sind und die man eigentlich dann effektiv auch behandeln kann. Effektiv behandeln, muss man sagen, die Therapiemöglichkeiten in der Psychiatrie sind etwas bescheiden, aber die wir haben, müssten halt ordentlich eingesetzt werden. Und das ist einfach zur Verdeutlichung, dass so ein Schaltkreislauf völlig abnorm ausschaut. Und wenn man irgendjemanden sagt, der jetzt da Alkohol zu viel konsumiert, du, hör auf, das weiß die Person selber. Da braucht sie nicht das Alarmzeichen. Die meisten Leute, die sich nicht kontrollieren können, wissen das schon selber, aber sie haben einfach den Kontrollverlust, dass sie es nicht mehr beherrschen können. Ich kenne auch keine Personen, die suchtkrank sind und eine Fastenzeit einhalten, muss ich sagen. Und das ist mir ein besonderes Anliegen, weil es ja, ich finde es eine wahnsinnig gute Bewegung, zu sagen, okay, man bemüht sich einen gewissen Zeitrahmen. Ja, es ist außerhalb der kirchlichen Organisation, sind es im Jänner, Februar oder so, die viele Leute wählen, abstinent von Suchtmitteln zu sein. Es ist aber so, und was viele vergessen, ist, dass eine sehr hohe genetische Komponente eine Rolle spielt. Und das ist ein großes Problem, weil die Suchterkrankung wahnsinnig stigmatisiert ist. Und die wenigsten wissen, dass sich die Leute das nicht aussuchen. Das ist keine lustige Erkrankung. Es ist eine chronische Erkrankung, die durch Rückfälle sich kennzeichnet. Und da sehen Sie die hohe genetische, Addictive Genetics, die hohe genetische Varianz, dass ein wesentlicher Teil der Suchterkrankungen auch eine genetische Vorbelastung haben. Und die Allgemeinmediziner am Land wissen das auch noch ganz gut. Die wissen schon, in dieser Familie gibt es für Krebs, in dieser Familie gibt es für Sucht, in dieser Familie gibt es für Herzerkrankungen. Was mich besonders bestürzt, und jetzt haben wir 2026, dass zum Beispiel, jetzt im ärztlichen Bereich kann man das sagen, dass ja Zusatzversicherungen noch immer einen großen Unterschied machen. Wenn jemand einmal ein Suchtproblem hat, wird er nicht aufgenommen in eine Privatversicherung. Und man kann noch niemand mit einer Privatversicherung aufnehmen, wenn er ein Suchtproblem hat. Jetzt muss man sagen, die psychiatrischen Komorbiditäten sind hoch. Also man findet schon eine andere Erkrankung, aber man gibt sich dann blöderweise in eine Allianz mit dem Patienten. Abgesehen davon muss man sagen, dass Privatspitäler sowieso nicht gut sind für Suchterkrankungen, weil es einfach nicht gut funktioniert. Aber es ist einfach eine unglaubliche Stigmatisierung, die stattfindet, weil das noch immer mit erhobenem Zeigefinger gesagt wird, du, was machst du da, du musst ja bloß Nein sagen. Und viele kennen das, dass die Dramatik der Co-Abhängigkeit, dass dann die Partner und Freunde auch schon in das Abhängigkeitsmuster verfallen, um die Freunde und den Betroffenen zu kontrollieren. Und das ist natürlich ein dramatisches Signal, weil es dann eine Erweiterung der Problematik betrifft. Und wenn die Leute dann krank sind, und ich kenne jetzt keine Statistik, also ich wüsste nicht, dass in der Fastenzeit weniger Leute stationär zur Therapie sind, ist es so, dass es eine große Hürde ist. Wir haben in Österreich, ich nehme jetzt lieber Alkohol her, weil Alkohol ist das, was uns allen vertraut ist. Es ist zwischenzeitlich so, dass man sich fast wie in einem Rehab-Zentrum anmelden muss. Also es ist eine Katastrophe, wenn jemand alkoholkrank ist, dann muss er immer anrufen, ob er auch motiviert ist. Und wenn er regelmäßig dann anruft und keinen Termin ausfällt, dann kommt er dran, sonst wird er wieder zurückgereiht. Also Wartelisten sind sowieso nicht menschenrechtskonform. Aber ich kenne das nicht in einer anderen Erkrankung, ob das eine Blutzuckererhöhung ist oder ob das eine Metastasierung von einem Krebs ist. Also das ist noch immer eine wahnsinnig stigmatisierte Erkrankung und die ist nicht im Zentrum der Gesellschaft angekommen und natürlich auch nicht, was die Versicherungsträger anbelangt. Der zentrale Neurotransmitter, der uns beschäftigt, ist das Dopamin. Wir wissen, dass es eine Fehlregulation im dopaminären Kreislauf gibt. Darum habe ich auch zuerst Bupropion genannt. Bupropion ist ein Medikament, ein Antidepressivum, das den Dopaminspiegel erhöht und das eigentlich am effektivsten im Bereich der Suchterkrankungen einzusetzen ist. Man kann das natürlich auch mit Neuroimaging darstellen und da sehen Sie auf der einen Seite die gesunden Kontrollen und auf der anderen Seite die Zerstörung oder die Fehlfunktion der Dopaminrezeptoren im mesolimbischen System. Und das Interessante ist für Sie, und jetzt sehe ich gerade, dass der Herr Barth gekommen ist, es ist völlig wurscht, ob Sie Kokain, Alkohol oder Heroin konsumieren. Sie haben im mesolimbischen System die identen Veränderungen und die identen Veränderungen haben Sie auch bei der Esssucht. Und interessanterweise kommen dann manche Leute daher und sagen, sie wollen ein PET haben jetzt, damit man es sieht. Ja? Ich meine, PET-Studien, das ist was für die Forschung, aber nicht für das diagnostische Vorgehen von Patienten. Das weiß man hinlänglich, aber es ist einfach ein Beweis dafür. Und das Schöne ist aber, dass diese Veränderungen reversibel sind, wenn es gelingt, dass die Leute abstinent sind. Und ich bringe jetzt in dem Zusammenhang, was häufig unterschätzt wird und was immer so, irgendjemand schaut auf die Uhr, oder muss ich auf die Uhr schauen in der Zeit? Sie lesen auch immer wieder, ist ADHS eine Modegeschichte? Dann sieht man immer irgendwelche Esoteriker, die sagen, die Kinder müssen mehr in den Waldkindergarten gehen. Aber jeder, der diese Patienten sieht, weiß, wie krank sie sind und wie krank sie sich fühlen und wie furchtbar für sie das ist. Und das, finde ich, ist ein guter Cartoon, dass der Partner, die reden zwar und die sagen, was ist denn los? Und er sagt, it's just my mind. Wenn man so ein ADHS hat, ist das durch viele, viele klinische Charakteristika charakterisiert. Unter anderem haben die so rasende Gedanken, so Konzentrationsstörungen, so Impulsstörungen, dass sie nicht in der Lage sind, aufgrund des Dopaminmangels sich ordentlich in der Gesellschaft zu integrieren. Und viele fallen sehr früh aus dem schulischen Bereich heraus. Und warum ich Ihnen das bringe, ist, es hat sich zwischenzeitlich sehr gut etabliert im Bereich der Kokainabhängigkeit, dass eine hohe Komorbidität ist von ADHS zur Kokainabhängigkeit. Kokain ist ein ganz ein starker Dopamin-Releaser. Und die ADHS-Personen haben eine Störung im Dopamintransporter. Das heißt, wenn die Leute dann Kokain nehmen, dann wird viel Kokain freigesetzt und dann fühlen sie sich auch wohler. Und diese Leute konsumieren Kokain und wenn sie krank sind, ob Fastenzeit oder nicht, ist das völlig wurscht, dann nehmen sie Kokain nicht wie die anderen Leute, dass es eine outgoing Drug ist. Also wie man jetzt so liest, also in diesem Drogenbericht, also Kokain ist die Substanz, die im Zunehmen ist. Nicht wie die Mehrheit, die sagt, okay, ich nehme das und ich mache es mit Alkohol und gehe herum. Die Leute, die ADHS haben, konsumieren das. Wenn sie dann sind sie alleine, dann fühlen sie sich wohl, dann sind sie emotional. Und genau dieses ADHS habe ich auch im Bereich der Alkoholabhängigkeit und das habe ich auch im Bereich der der Suchterkrankungen zum Esssucht geht. Und das wird wahnsinnig häufig vernachlässigt. Und jetzt finde ich das schön, dass Sie da sind, weil Sie sind hier der Experte. Aber ich lese dann in den Zeitungen immer, ja, da kommt der Jojo-Effekt. Ja? Also wir machen so ein Behandlungsprogramm, wo wir screenen auf ADHS und Esssucht. Und ich kann ADHS behandeln und ich kann auch die Esssucht, also Sie würden sagen das Übergewicht. Ich sage, die Leute, die eine Esssucht haben, ist ein Teil davon, kann ich sehr gut behandeln eben mit diesen neuen Medikamenten. Aber ich muss halt das ADHS auch dazu erheben und das ADHS auch behandeln. Und dann bleiben die Leute auch, dann haben sie nicht den Jojo-Effekt. Also das ist schon eine wichtige Message, dass diese Leute sich einfach nicht wohlfühlen. Und das sind auch die Leute, die irgendwie bingen wie wahnsinnig und sich Nahrungsmittel, vor allem kohlenhydratreiche Nahrungsmittel kaufen, weil die einfach sehr viel Dopamin freisetzen. Und genauso, das erkläre ich jetzt nicht, ist das auch eine genetische Veranlagung. Und viele sagen, es gibt so einen Common Pathway zur Substanzgebrauchsstörung und zum ADHS. Und da sehen Sie die Daten, die sagen natürlich 50%, das ist sehr, sehr hoch, von Personen mit einer Substanzgebrauchsstörung haben auch ADHS. So, man soll natürlich beides behandeln, aber da muss man beides erheben. Da müssen die Organmediziner auch schauen, was ist da, dass die Leute vielleicht depressiv sind, das glaubt man, ja, aber ist da ein ADHS da oder nicht? Und da muss man natürlich beides behandeln. Und warum ist es wichtig? Und ich gehe auch nicht ein auf das, aber Sie sehen die Kosten hier. ADHS ist eines der teuersten Erkrankungen und die Substanzgebrauchsstörung ist auch eines der teuersten Erkrankungen. In der Europäischen Union 350 Milliarden pro Jahr, da ist der Alkohol und Nikotin dabei, nicht aber das Essen. Und das Essen ist gesundheitsökonomisch das, was uns am meisten kostet. In den USA wird sogar höher angegeben. Ich mache jetzt einen Wrap. Wie diagnostizieren wir ICD-11? ICD-11 hat drinnen unter F6 mentale Verhaltens- und Neurodevelopmental Disorders. Also das ist jetzt im Bereich der Substanzgebrauchsstörung, das ist ein breites Spektrum, das zu diagnostizieren ist. Ich habe auch eben nicht nur, also ich habe ganz klar definiert, ich habe die Substanzabhängigkeit oder das süchtige Verhalten. Und da finden Sie in dieser Kategorie die ganzen Substanzen, ganz oben den Alkohol, von dem ich abhängig bin. Das ist nur herauskopiert oder herausgeschrieben aus dem ICD-11. Und Sie finden hier auch Other Specified Disorders Due to Addictive Behavior. Und das ist so etwas, wo ich finde, dass die Organmediziner auch ein bisschen drauf schauen sollten, nicht nur den Body Mass Index oder weil man jetzt schon weiß, der Body Mass Index alleine ist nicht das Richtige, man sollte sich auch der psychischen Komponente hinwenden und schauen, wie ist denn eigentlich das Essmuster und entspricht das dem Binge Eating Disorder, was dann eigentlich die Esssucht ist. Und hier finden Sie den Übergang dann zu meinem Kollegen, der dann sprechen wird. Ist schon lange diskutiert, ja. Als das DSM-5, das ist die Wissenschaftsklassifikation, hat die Nora Volkoff schon gesagt, das ist eine Neuroimaging-Person, die Esssucht ist eigentlich, gehört eigentlich auch dazu. Da hat man sich aber, weil das Diagnosesystem der Amerikaner ist, hat man sich sehr gewehrt. Und interessanterweise, dass das die Leute stigmatisieren würde. Darum habe ich Ihnen zuerst gezeigt, im ICD-11, der Diagnoseschlüssel von der WHO, da haben wir das jetzt drinnen. Ja? Also ich kann es sehr gut diagnostizieren und man sollte auch wissen, wenn ich in Österreich eine ICD-Diagnose habe, dann sollte ich ein Recht haben, entsprechend behandelt zu werden. Und ich bin auch dafür, das sage ich auch gleich, dass wenn man sich die Kosten der Adipose das anschaut, und sich dann anschaut, was die Esssucht dabei ist, dass uns eine breite Verwendung dieser neuen Medikamente viel billiger kommt. Und da sehen Sie, die sind von 2024, also worldwide, the number of deaths bei Risikofaktoren. Wir haben ewig ganz oben das Untergewicht gehabt und Sie sehen hier, ziemlich weit oben ist die Obesity und das sind alles Faktoren, die mit dem Übergewicht verbunden sind. Hoher Blutdruck, viele, viele Leute, vor allem Frauen, rauchen, weil sie eher sagen, eher tot als dick und weil sie glauben, wenn sie rauchen, dann essen sie weniger. Leider passt das nicht bei den Leuten, die eine Esssucht haben. Dann sind Pollution, dann ein hoher Blutzucker, gehört auch zur Obesity. Und da finden sie, darunter kommt dann der Alkohol und ganz unten kommt dann eigentlich erst der Drogenkonsum. Aber die Leute haben immer wahnsinnig viel Angst und haben immer wahnsinnig gerne, wenn ich als Suchtexpertin über Heroinabhängigkeit rede, weil das ist so wahnsinnig weit weg von denen. Und wenn ich dann über Esssucht rede, dann ist das sehr, sehr nahe und das gefällt ihnen meistens weniger. Und so zum Abschluss gebe ich Ihnen nur die Info, man sollte bei der Obesity, also man sollte erheben, wie essen die Leute. Und das Binge-Eating, das ist das Kriterium für die Esssucht, ist eine regelmäßige hoher Konsum von großen Mengen innerhalb einer kurzen Zeit. Und die meisten sind auch übergewichtig. Ich rede jetzt nicht von den anderen Essstörungen, die dann erbrechen. Und das Zentrale ist, die essen, wenn sie nicht hungrig sind. Die essen wahnsinnig schnell, um ihre negativen Gefühle zu beseitigen. Und was man häufig vergisst, wenn man sich anschaut, was geben denn die Leute für dieses Essen aus? Ich meine, sie geben zwar viel für Chips aus und so weiter, aber es kostet ihnen wahnsinnig viel Geld. Und diese Untersuchungen sind natürlich am besten aus den USA, aber wir wissen es auch von Europa, wie der Body Mass Index steigt. Und am dramatischsten ist es meines Erachtens bei den Kindern und Jugendlichen. Und da finde ich es beschämend, wie in Österreich das Bildungssystem sich bewegt. Ich finde es eine Katastrophe, dass ausgerechnet die übergewichtig sind, dann immer wieder vom Turnen befreit werden und nicht einmal ihre 2 oder 3 Turnstunden haben. Also insofern begrüße ich das, was alles es gibt, zur Intervention, weil das ist ja nicht nur das Dicksein, sondern es ist die ganze psychische Problematik, was die Leute mitschleppen. Und da sehen Sie, welche Erkrankungen wir dabei haben. Ja? So wenn man dick ist, dann habe ich sehr viele Angststörungen, Depressionen. Ein Teil versucht es mit bulimischen Verhalten zu kompensieren. Und immerhin ein Viertel hat eine andere Substanzgebrauchsstörung auch dazu. Und die Lebensqualität ist massiv verhindert. Und jetzt da mein Punkt. Bitte screenen Sie für ADHS. Das Interessante ist, wenn die Leute zum Beispiel aufhören würden, in der Fastenzeit viel zu essen und viel zu trinken, dann würden sie durch ihre Impulsivität oder ihre Konzentrationsstörungen so massiv auffallen. Aber sie kompensieren es, weil sie es nicht anders können, indem sie Substanzen zu sich führen, die Dopamin aussenden. Und das sehen Sie hier. Wenn man isst, hat man zwar verzögert einen Dopaminanstieg, aber man hat ihn. Darum gibt es die Leute, die suchtkrank sind, esssüchtig, die bingen wahnsinnig und essen wahnsinnig viel, damit sie ja relativ rasch diesen Dopaminanstieg haben. Ganz schnell ist das Amphetamin, was zu einem Dopaminanstieg führt, und genauso wie das Nikotin. Nikotin ist die Substanz, die das höchste Suchpotenzial hat. Und genauso sehen Sie, wenn Sie jetzt Betzbilder sehen würden, können Sie einen Esssüchtigen nicht von einem Heroinsüchtigen unterscheiden. Und zuletzt, und dann leite ich jetzt über auf meine Kollegen, es gibt eine Medikation und dieses West China Project hat das relativ schön gezeigt. Das sind Leute mit einem doch deutlichen BMI von 36, natürlich sind da mehr Frauen drinnen, wenngleich in Österreich, bitte korrigieren Sie mich, doch mehr Männer auch übergewichtig sind, aber das wieder mal so ein typisches Pinpointing ist. Männer fällt uns ja nicht so auf, wenn man sich jetzt da anschaut, gewisse Diskussionen vom öffentlichen Fernsehen, da gibt es durchaus Männer, die nicht ganz schlank sind, aber die kaschieren das ganz gut mit ihrem Sakko, während bei den Frauen hört man immer, wenn ich diese Zeitungen lese, dass die dann frühzeitig pensioniert werden. Also es ist noch immer ein ganz ein großer Geschlechtsunterschied dabei. Und ich habe das jetzt nur da gekennzeichnet. Das beste Medikament in diesen ganzen Vergleichsstudien war das Semaglutid, über das wir dann jetzt viel hören werden, das GLP-1-Rezeptor-Agonist mit, da gab es das andere jetzt noch nicht, dass wir auch am Markt haben, den Glucagon-Agonisten dazu, weil es am nebenwirkungsärmsten war und am effektivsten. Und das ist das Schöne, was mir so gefällt und wofür ich halt bin. Wir haben diese Medikamente, sind jetzt gerade in der FDA unter Zulassungsbedingungen, nämlich auch für die Alkoholabhängigkeit, weil man dann merkt, dass es auch wirkt, dass die Leute weniger trinken. Und ich bin sehr dafür, weil es sucht sich niemand aus. Es ist, glaube ich, großartig, wenn wir in Longevity und Gesundheitsbewusstsein sagen, okay, in der Fastenzeit essen wir wenig Kohlenhydrate, trinken wir wenig, aber es gelingt uns halt nicht, wenn wir krank sind. Und darum bin ich auch dafür, dass man möglichst breit den Leuten das gibt. Und das ist nämlich die Hoffnung, weil wir wissen, dass das nicht wahnsinnig viel bringt, wenn man nur wie in der Wüste sitzend eine Gruppe sieht und dann kommt ein Verdurstender vorbei und der sagt, wir haben kein Wasser, wir sind nur eine Supportgruppe. Also wir müssen schauen, dass wir möglichst viel anbieten. Und jetzt muss ich, glaube ich, überleiten für unsere Online-Zuhörenden auf meinen Kollegen. Und jetzt schauen wir, wie sich sein Vortrag einstellt. Dankeschön.